Hallo zusammen, hier ist die Leseoptimistin Angela und heute mit der Folge 8 ein Buch, das ich mit Cordula bespreche und wir versprechen euch anhand des Titels, ihr werdet reich, arbeitet weniger und habt weniger Stress. Hallo Cordula erstmal, grüß dich.
Hallo Angela, ja. Das wollen wir alle, ne? Ich meine, insofern Genau. Alles richtig gemacht, dieses Buch zu kaufen. Keine Frage.
Also reißerischer Titel. Ich lese ihn mal in der Gänze vor und dann gucken wir mal, was davon übrig bleibt. Weil im ersten Moment denke ich mir bei solchen Dingen ja immer, oh mein Gott, jetzt wieder einer, der die nächste Sau durchs Dorf treibt. Aber also, Heather Townsend ist eine englische Kanzleiberaterin, eigentlich ein Pendant zu uns, kann man so sagen, ne? Und hat 370 Seiten hat das Buch How to Build a Highly Profitable £1 Million Practice While Working Fewer Hours with Less Stress. Also der Titel verspricht ja doch einiges. Und Cordula, hast du das Gefühl, nach dem Lesen des Buches wirst du jetzt auch die Millionen-Pfund-Praxis-Kanzlei hinkriegen?
Also unter den Voraussetzungen, die sie da beschreibt, ja, tatsächlich ja. Ob es allein mit dem Buch gelingt, das wage ich mal ganz stark zu bezweifeln. Da gehört schon noch ein ganz bisschen mehr dazu. Aber tatsächlich ist es nicht unrealistisch, was sie schreibt. Auch wenn ich beim ersten Moment auch gedacht, naja, okay, das ist so ein, ist ja als Marketing erlaubt, mal so eine knackige Forderung nach vorne zu schreiben. Was ich aber sehr gut finde, ist, dass sie es nicht unseriös macht, wie es leider jetzt auch in Deutschland manchmal passiert, nach dem Motto, in 12 Wochen schaffe ich das alles für sie. Und das macht sie nicht und das finde ich fair. Gleichwohl ist es ein dickes, dickes, dickes Brett, das zu schaffen. Das werden wir heute sicherlich noch besprechen.
Ja, genau. Wobei, eines hat mich gleich zu Beginn überrascht, als ich dann angefangen habe zu lesen. Das Buch richtet sich gezielt an Kleinkanzleien, an Einzelkanzleien. Und weil du schon sagst, das ist realistisch und bezieht sich, wenn man es immer so aufgreift, auf einen 3-Jahres-Zeitraum. Und zu vielleicht ganz kurz zur Heather dazu gesagt, das Ganze läuft unter dem Titel The Millionaires Club. Also die haben auch einen Steuerberater-Millionärs-Club gegründet. Das gehört da auch zu dem Konzept mit dazu. In einem kleinen, geschützten Kreis, also ich weiß nicht, wie viele Teilnehmer da jeweils drin sind, in so kleinen Gruppen, bearbeiten die dann diese Themen, die in dem Buch stehen. Und das ist auch eines dieser Erfolgsrezepte, an die ich auch glaube. Ja, wenn du kontinuierlich dranbleibst und an den Themen arbeitest, innerhalb von 3 Jahren, dann erreichst du das Ziel, was du dir auch immer gesteckt hast im Vorfeld.
Ja, also deswegen auch sage ich, es ist realistisch und sie ist ja auch sehr realistisch in ihren Angaben, was dazugehört, damit man das schafft. Sie sagt ja, man braucht Headspace, finde ich einen sehr schönen Ausdruck. Ja. Viele Dinge kann man leider nicht so schön übersetzen ins Deutsche.
Genau.
Also ich brauche einen freien Kopf, unabhängig von dem Tagesgeschäft. Wie ist nicht neu, meine Güte. Ja, wir brauchen Headspace. Sie sagt aber tatsächlich, du brauchst, oder der Kanzleinhaber braucht 3 Jahre lang 8 Stunden pro Woche Denkzeit, Bearbeitungszeit für all diese Dinge, die da zu tun sind. Und das finde ich das Realistische. Ich habe das mal ausgerechnet. Wenn ich mal von 46 Wochen ausgehe pro Jahr, weil wir ja mindestens 6 Wochen Urlaub machen als Steuerberater, zumindest in Deutschland, dann komme ich auf 1100 Stunden. Und wenn ich das durch die 19 Kapitel einfach mal teile, die sie da in ihrem Buch hat, dann komme ich auf 58 Stunden, also auf knapp 60 Stunden pro Kapitel. Und das ist realistisch. Wenn ich da so viel Zeit reinstecke an Denkzeit und an dem, was wir dahin auch an Arbeitshilfen besprechen werden, dann ist das realistisch, das zu schaffen. Und wo sie auch sehr realistisch ist, ist, wir machen das in 3 Phasen. So hat sie ihr Buch ja eingeteilt. Nämlich, dass sie sagt, die erste Phase ist nicht, wir legen sofort los. Die erste Phase ist, wir kommen überhaupt mal zur Startposition. Und das ist das, was mir so entgegenkam, weil das sage ich ja auch immer, es gibt immer das Projekt vor dem Projekt. Also da möchte jemand QM einführen oder sein Honorar, irgendwas. Und in der Regel ist das erste Projekt bei jedem Projekt, wie verschaffe ich mir die Zeit, überhaupt dieses Projekt machen zu können? Das finde ich sehr realistisch. Ob die Methoden so funktionieren, die sie da angegeben hat, kann man sicherlich diskutieren. Dann sagt sie ja, das zweite ist ja überhaupt mal die Grundlagen zu schaffen. Und da sind genau diese Bretter drin, die wir hier aus Deutschland in der Kanzleientwicklung aufkommen. Meine Prozesse, mein Marketing, meine Mitarbeiter, also meine Strategie, die 4 Bereich, in den wir ja auch denken als Kanzleiberater, macht sie da. Und erst dann kommt eigentlich dieses Skalieren, was dann wirklich den Effekt bringt, zu sagen, ich habe alles so schön standardisiert und gemacht, jetzt kann ich drin gehen, das richtig nach außen zu drücken. Und ja, das ist realistisch. Ich bewundere diese Konsequenz, die sie da an den Tag legt, gar keine Frage.
Ja, genau. Und das war eigentlich so das beim Einstieg vom ersten Kapitel, als ich gelesen habe, und das war für mich so ein Wow-Effekt, so ja, genau. Also sagen wir ja schon immer so ungefähr, ja, du musst dir Zeit nehmen. Aber diese extreme Konsequenz, und das hat mir dann gut gefallen, dann sagt sie, ja, natürlich ist mir klar, dass du jetzt nicht sofort nächste Woche 8 Stunden dir freischaufeln kannst, aber der allererste kleine Schritt, und den liebe ich, ist, geh jetzt bitte vor die Tür, geh spazieren und denk einfach drüber nach, an welchen Stellen kannst du dir nach und nach diese 8 Stunden holen. Und einfach solche Sachen liebe ich. Und sie gibt auch 4 Felder an der Stelle schon an, wobei 2 für Deutschland funktionieren, 2 sehe ich nicht so. Nämlich das eine ist, denk mal über deine persönlichen Produktivitätslücken nach. Also wo bist du immer der Feuerwehrmann und machst zu viel, was du delegieren solltest. Und das zweite ist natürlich unser Reden seit Jahr und Tag. Hau deine unprofitablen Mandanten raus. Genau. Und dann die anderen 2, das ist schwierig. Also das eine, das ist auch in England, glaube ich, ganz anders etabliert als bei uns. Outsourcing von Compliance, also vom klassischen Tagesgeschäft, weil die haben große Firmen, die, ich sage es jetzt mal, so Billiglohnländer wie Philippinen, wo du das wirklich qualitativ gut wohl auslagern kannst, sehe ich hier in Deutschland nicht so. Und natürlich dieses und stell dir Leute ein, was heutzutage auch schwierig sein könnte.
Ja, sehe ich auch so, dass das schwierig ist, wobei ich glaube, in England Leute einstellen ist nicht viel einfacher, was wir so hören. Mm. Was aber mehrmals ja im Buch auch durchscheint, ist ja dieses, stell dir junge Leute ein, die technisch und motivationsmäßig oben sind. Das scheint immer wieder durch. Das ist bei uns ja, kommt auch so ein bisschen, merke ich jetzt langsam, aber in Deutschland sind aus meiner Sicht die Ressentiments ist jetzt ein bisschen zu viel gesagt, aber die Vorurteile gegenüber jungen Mitarbeitern und Azubis sehr, sehr verhaftet teilweise, finde ich. Ja. Sehr, sehr verhärtet nach dem Motto, die wollen alle nicht arbeiten und die können ja auch noch nichts. Logisch, ganz ehrlich, als ich angefangen habe, habe ich auch nichts gekonnt. Man muss ja auch mal gucken, wie ist das bei einem selber gelaufen? Man ist ja auch nicht als perfekter Steuerberater auf die Welt gekommen. Das finde ich sehr schön, dieses Positive. Ja, Outsourcing. Wobei, da ist mir so eine Idee für Deutschland gekommen.
Ah, okay.
Bei diesem Outsourcing-Problem. Man muss ja nicht immer gleich auf die Philippinen outsourcen oder ins Internet outsourcen oder solche Dinge. Aber wenn ich mir viele Kanzleien angucke, die wirklich, Gott, jetzt fällt mir wieder nur der Englische ein, die so strugglen im Moment, also die wirklich mit dieser ganzen neuen Entwicklung Schwierigkeiten haben, sich umzustellen, die das auch vielleicht nicht mehr wollen oder gar nicht wollen, die sagen, Mensch, ich bin einfach mal angetreten, Steuern zu machen. Ich bin nicht der Liquiditätsberater, der, keine Ahnung, der die BaFa abzockt, der, wie immer man es jetzt ausdrucken will, aber ich möchte qualitativ gute Compliance-Arbeit, also qualitativ gute Steuererklärung und so weiter machen. Kann das vielleicht ein Modell sein, zu sagen, diese Kanzleien überleben und sind diejenigen, an die wir outsourcen, die Basisarbeit machen und ich sage, wenn ich das möchte, ich bin derjenige, der auf diesen Zahlen aufsetzt. Das kann ja durchaus eine Methode sein. Oder ich mache es intern. Ich habe dann quasi 2 Firmen in oder 2 Kanzleien in einer oder auch 2 Gesellschaften, wo ich sage, Mensch, die einen machen wirklich diese knüppelharte Compliance-Arbeit, die man ja nicht abwerten sollte. Die ist knüppelhart, das merken wir ja gerade im Moment wieder, in Corona-Zeiten. Und dann habe ich die anderen, die das andere machen wollen. Das fand ich schon einen charmanten Gedanken, auch für Deutschland.
Ja, denke ich. Mal gucken, ob sich wer findet.
Ja, schauen wir mal.
Und ich weiß nicht, ein paar Zahlen werden ja auch genannt. Du bist ja da im Benchmark ganz gut beieinander. Würdest du die im Vergleich zu Deutschland auch so sehen? Also 2 habe ich mir rausgezogen. Das eine, also man sollte eine florierende Kanzlei zahlt dem Inhaber ein normales Gehalt plus 40% Gewinn obendrauf.
Das ist knackig, aber das ist eigentlich das, wo man hin muss, wenn man wirklich sagt, man will auf Dauer nicht nur Umsatz machen. Also sie hat ja das Umsatzziel nach vorne gehängt, aber natürlich hängt da, Gott sei Dank, mit den 40% Rentabilität plus Unternehmerlohn ja auch ein hartes Rentabilitätsziel hinter. Naja, wenn ich mir vorstelle, was in den nächsten Jahren auch so an Investitionen auf uns zukommt und was auch in Sachen Altersvorsorge auch in Deutschland für Steuerberater gerade so läuft, ein durchaus erstrebenswertes Ziel. Und Ja, ich denke, man kann das schaffen, auch mit einer kleineren Kanzlei unter den Voraussetzungen. Macht, ja, schon.
Und das zweite
Zahlen. Sie sagt ja auch zum Beispiel, genau. Um noch eine Zahl zu nennen, ja. Sie sagt ja auch, es sollte nicht mehr als 30% Personalkosten geben vom ja. Umsatz. Das kommt irgendwo vor, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo es steht. Das ist knackig in Deutschland. Also wir haben ja im Moment sogar tatsächlich eher die Entwicklung, dass wir weit über die 40% kommen bei den meisten Kanzleien, teilweise sogar bei 50%. Was definitiv auch zu wenig ist, das liegt aber tatsächlich auch an zu geringen Honoraren, muss man ganz klar sagen. Mm, genau. In England sind die Honorare verglichen mit unseren Honoraren deutlich teurer. Und man muss sagen, und das scheint auch im ganzen Buch durch, Mitarbeiter sind in England Arbeiter, ohne mit. Also die sollen arbeiten. Okay. Entschuldigung, wenn ich es mal so ausdrücke. Das ist ja. wirklich eine Mentalitätssache, nicht umsonst. Der Smith und auch der Taylor, die da diese Messungen durchgeführt haben, gesagt ja. haben, wie optimieren wir Prozesse. Ja. Das kommt alles aus der ersten großen Industrialisierungswelle, die in England ja praktisch ihren Ursprung hatte. Und das wirkt tatsächlich immer noch nach. Also wenn man Büros in England sieht, auch Kanzleien in England sieht, das ist gruselig. Da würde hier kein Mitarbeiter auch nur einen Fuß reinsetzen. Also das ist schon noch ein bisschen anders. Also das, die 30% Personalkosten halte ich für echt knackig.
Aber den einen Wert, den Sie in dem Zusammenhang nennt, das fand ich ja. also zum Nachdenken, das kann man ja vielleicht mhm. für seine eigene Kanzlei ein bisschen den Prozentsatz anders setzen, aber zu sagen, wenn deine Gehälter plus Softwarekosten mhm. mehr sind als 33%, also da kommen wieder die 30, also mehr als 33%, dann hast du entweder ein Problem mit Ineffizienz oder deine Honorare sind zu niedrig.
Ja. Und ich sage meistens beides.
Ja.
Das sind genau. beide Stellschrauben, die wir ja auch aus der betriebswirtschaftlichen Beratung bei Mandanten kennen. Ja.
Ja, welche Tipps hast du rausgezogen für dich, wo du sagst, das ist eine gute Geschichte, die könnte man auch in Deutschland für eine Kanzleientwicklung gut nutzen?
Also der Burner, sage ich mal, sind die Arbeitshilfen mhm. bei dieser Geschichte. Also wir stellen uns ja immer die Frage, muss man dieses Buch lesen und warum muss man es lesen? Ja. Für mich stellt sich hier die Frage eher, wie lese ich das Buch? Ja, ich finde das Buch super. Wir haben ja beide schon vorher im Vorhinein besprochen. Wir hatten auch so Wellen. Am Anfang waren wir total begeistert und dann ist das Buch wirklich in 19 Kapitel aufgeteilt, in jedem Kapitel streng strukturiert, was natürlich gut ist. Wirklich eine Checkliste quasi, wo erklärt wird, was musst du tun, damit diese Ziele erreicht werden. Und das ist eine endlose Reihe von Bullet Points, muss man ehrlich sagen. Ja. Da war ich erst so ein bisschen, und das ist aber nicht die Art, wie man das Buch lesen sollte, dann, wenn man nämlich dann in das Workbook guckt, was man kostenlos runterladen kann, übrigens auch, wenn man das Buch nicht kauft, das ist schon großartig. Das ist echt ein Fundus an sehr, sehr guten Mitteln im ersten Schritt. Und das ist ja das, was diese Grundphase auch ausmacht, seine Kanzlei auch mal wirklich kennenzulernen. Das fand ich sehr schön, weil ich glaube, ich weiß nicht, wie dir das geht, aber wenn wir so fragen, wie viele Mitarbeiter hast du denn, lieber Steuerberater? Dann fangen die immer an den Fingern abzuzählen. Ich kenne ganz wenig Steuerberater, die auf Anhieb sagen können, ich habe im Moment 5 Mitarbeiter und die haben insgesamt so und so viele Wochenstunden. Habe ich noch nie erlebt. Ich finde, sowas sollte man wissen als Kanzleiinhaber. Das macht sie sehr schön. Und insofern würde ich immer eigentlich erst die Workhilfen nehmen und dann andersrum das Buch dazu nehmen, wenn ich es lesen würde. Was habe ich rausgezogen? Für uns ist natürlich vieles nicht so neu. Auch vielleicht für viele Leser, die sich mit Kanzleientwicklung schon beschäftigen in ihrer Kanzlei, ist vieles nicht so neu. Aber es ist sehr gut auf den Punkt gebracht und es ist sehr strukturiert gesagt, was du tun solltest. Wie du es dann machst, okay, das wirst du alleine nicht schaffen, gehe ich stark von aus. Und was habe ich sonst rausgezogen? Ja, noch strukturierter vorzugehen bei dieser Geschichte. Das ist, glaube ich, wirklich der Grundsatz, der mir so hingeblieben ist. So rein praktisch ist mir das Buch an der Stelle ein bisschen dünn, aber sonst wäre es wahrscheinlich auch 1000 Seiten gewesen, weil sie ja wirklich den gesamten Bereich der Kanzleientwicklung beschreibt. Also unfassbar. Es wird wenig Konkretes geboten. Ich habe eine Stelle, wo wirklich was Konkretes geboten wird, wo ich dann aber wirklich ein bisschen schmunzeln musste, wo ich immer so ein bisschen schmunzeln bis schmerzhaftes Verziehen des Mundwinkels hatte ich immer, wenn es um Mitarbeiter ging, weil eben in England diese Einstellung anders ist. Und sie sagt eben, schaffe einen attraktiven Arbeitsplatz. Dafür musst du ein neues Branding haben, musst Motivationsposter aufhängen, musst einen Casual Friday einführen, also ein Freitag, wo man mit Jeans und Polohemd in die Kanzlei kommen darf, muss Geburtstagskuchen machen, muss Firmen-Events machen, also muss einen Betriebsausflug machen und muss Betriebssport machen. Da dachte ich so, das wird in Deutschland definitiv nicht funktionieren. Also da sieht man schon die Unterschiede. Da habe ich tatsächlich mal kurz geschmunzelt, als ich das gelesen habe. Also da ist praktisch von den Maßnahmen, von dem tatsächlichen, wie geht es, insbesondere wie kommuniziere ich es auch an meine Mitarbeiter, meine Mandanten, ist wenig drin, finde ich. Aber du hast dir sicherlich den Marketingteil ein bisschen mehr angeguckt. Ist da mehr drin? Da habe ich mich nämlich ein bisschen rausgezogen.
Ja, ein paar Sachen sind drin, aber eines vorweg. Also es waren auch ein paar neue Tools dabei, die ich spannend finde. Und das eine ist gerade bei diesem, wie kriege ich die 8 Stunden pro Woche freigeschaufelt.
Ja, die Arbeitshilfen, ja.
Ja, da bietet sich sehr wohl ganz konkrete Anleitungen. Und was ich mir rausgezogen habe, ist dieses Rot-Schwarz-Blau-Modell,
ja,
Zeitmodell. Super cool. Einfach 2 Wochen lang Zeitaufschreibung machen und die eigenen Tätigkeiten in 3 Farbfelder aufteilen. Rot bedeutet, das ist, und auch die, wie sie es benennt, ist dann schön. Also das ist das Back-Off, die Back-Office-Zeit. Also die Zeit, wo du nicht non-client-facing-work, also wo du nicht dem Mandanten ins Gesicht schaust. Und sie nennt es dann, das sind die Kosten, um im Geschäft überhaupt zu sein. Es muss schon erledigt werden, so ist es nicht. Dann gibt es die schwarzen Zeiten, das sind die Front-Office-Zeiten, mit, wo du mit dem Mandanten arbeitest. Das nennt sie, deswegen ist es die Black Time, keeping you in the black, also die halten dich in den schwarzen Zahlen. Sehr schönes Bild. Und dann gibt's blaue Zeit, die Sky Blue Thinking, also das ist dann die, wo du an deiner Kanzlei arbeitest und an deiner Zukunft. Und das einfach nur mal in diesen 3 Bereichen notieren und dann eben zu gucken. Und bei Rot geht es halt um Delegation.
Das ja, ist natürlich.
Ja, das ist ja große. Und auch natürlich auch bei den schwarzen Zeiten, was du mit dem Mandanten besprichst.
Und bevor sie mit diesem Red, Blue, Black Modell gekommen ist, hatte ich schon überlegt, naja, wenn ich 2 Wochen meine Zeit aufschreibe als Kanzleiinhaber, meistens tun es ja eh schon, muss man eigentlich nur die Zeit, wo man immer nicht weiß, was man aufschreiben soll, weil man irgendwas gemacht hat. Ich denke, da kommen diese 8 Stunden die Woche locker zusammen. Also insofern ist es nicht so unrealistisch, sich da Zeit zu schaffen.
Ja, genau. Und was ich auch sehr schön finde, das sind alles so diese Rüstzeiten, wie du es vorhin gesagt hast, bevor man dann überhaupt in die Arbeit kommt.
Genau.
Ist dann eben, wie baust du dir deinen 3-Jahres-Plan auf? Mhm. Das macht sie schon sehr konkret, 12 Schritte.
Das ist super.
Und das liebe ich auch sehr, die Rhythm Meetings. Also in welchem Rhythmus solltest du welche Art von Meetings abhalten? Sehr konkret, es gibt im Prinzip 2-mal, also 2 Jahrestreffen. Einmal Führungskreis oder du alleine, wo du dir deine Ziele festlegst, eine Vision, dann eben dieses Treffen mit deinen Mitarbeitern. Dann gibt es Quartalstreffen, Monatstreffen bis hin wöchentlich täglich. Und die Arbeit ist halt auch immer so wunderbar mit diesen Akronymen. Also du musst dir dann da festlegen, was sind die NWM, also die Numbers Which Matters. Also die Zahlen, die zählen.
Genau.
Und aus denen abgeleitet, und ich habe ja beim letzten Podcast mit Albert über OKR geredet, also diese Objective Key Results, da findet sich das wieder. Nämlich, du brauchst dann einen OBF. Das ist wunderbar. Genau. Ich stelle mir dann die Gespräche in den Kanzleien künftig vor. Hallo, hast du schon die NWM? Nein, ich bin noch beim OBF. Also das ist der One Big Focus, also das eine Thema pro Quartal. Ja. Und das finde ich sehr schön, dass das fokussiert, das konzentriert, dass man eben nicht immer dieses, wir haben 25 Ziele und eigentlich weiß keiner, woran er genau arbeiten soll, sondern es gibt bestimmte Kennzahlen, auch nur eine Handvoll maximal, und aus denen abgeleitet gibt es dann immer ein konkretes Quartalsziel, an dem gearbeitet wird.
Also das zeigt auch wieder dieses wirklich sehr, sehr durchstrukturierte, was sie da hat. Da ist schon wirklich viel hinter. Was mir bei der, ich habe eben gesagt, die Berater wissen manchmal nicht, wie viele Mitarbeiter sie haben. Was mir auch gut gefällt, ist diese kleinen Portfolio-Analysis, die sie am Anfang macht.
Ja.
Also wirklich zu sagen, ich weiß mal, wie meine Mandanten aufgestellt sind. Jetzt, und zwar nicht nur Deckungsbeitrag, okay, das sollte sowieso sein, der gehört da auch zu, aber auch solche Dinge wie, welche Leistung nimmt der eigentlich bei uns in Anspruch? Was zahlt er eigentlich? Und in dem Zusammenhang ist mir auch noch so eine neue Kennzahl eingefallen. Wir reden ja auch viel über Beratung, das tut sie natürlich auch. Es geht immer um Advisory Services statt eben Compliance. Wir merken ja, dass wir da auch schwer in Tritt kommen und dass die meisten Kanzleien da noch unter 10% sind. Und so im ersten Schritt fände ich eine neue Kennzahl gut zu sagen, es geht vielleicht gar nicht darum, 10% Beratungsumsatz insgesamt in der Kanzlei zu haben, sondern es geht mal darum, bei jedem Mandanten 10% seines Honorars als Beratung zu haben und wirklich bis zum Kleinsten. Und das sind ja wirklich, ich will jetzt nicht sagen Peanuts, das ist so ein verbannter Begriff, also wirklich fängt ja wirklich ganz klein an, wenn ich einen Mandanten habe, der mir im Jahr irgendwie 1.200 € zahlt für eine Mini-Einnahmenüberschussrechnung, eine Mini-Buchführung oder 1.500. Dann reden wir über 12,50 € im Monat für Beratung. Da geht es jetzt bei mir zumindest gar nicht mal darum, schon jetzt die Millionen anzupeilen und zu sagen, ich will mehr verdienen, sondern da geht es eigentlich mehr darum, der Mandant gewöhnt sich daran, dass ein Teil seines Honorars Beratung ausmacht. Also mehr eher eine psychologische als eine monetäre Wirkung an der Stelle hat. Da hat sie mich jetzt eigentlich nochmal drauf gebracht und das finde ich wichtig, dass eben diese Beratung in Kanzleien normal wird.
Genau.
Und das kann man sehr schön mit dieser Analyse machen, weil da ganz viel drinsteckt, auch wie veränderungsbereit sind die. Auch mal eine Frage, die ich im Zusammenhang mit Mandanten noch nicht so oft gelesen habe, muss ich ehrlich zugeben.
Nee, und in dem Zusammenhang, also sie hat einen großen Part zum Thema Neumandanten gewinnen. Mhm. Da fand ich dann wieder schade, dass sie die bestehenden Mandanten zu Zusatzleistungen gewinnen. Das ist zwar in dieser ABC-Analyse kommt es zwar gut vor, wie man sich das ausrechnet und wo der Schatz steckt, den man beheben kann, aber da fehlt es dann später in der Umsetzung, dass sie da sehr konkret wird, wie man es macht. Aber bei den Neumandanten, das fand ich nochmal einen schönen Merker, sage ich mal, beim Erstgespräch, Kennenlerngespräch, es genügt nicht einfach zu sagen, wir machen auch Beratung.
Genau.
Das war ein schöner Satz. Sondern du musst schon ihn dazu bringen, da im Erstgespräch schon aufzeigen, was ist der Nutzen. Und da sind wir wieder bei dem großen Thema, stelle Fragen und stell die richtigen Fragen. Also wo willst du hin? Was sind deine Ziele? Was wäre, wenn du das Ziel erreichst? Wie geht's dir dann? Was wäre, wenn du das Ziel nicht erreichst? Wie fühlst du dich dann? Und dann kriegst du den Mandanten auch ins Denken. Und dann, da stimme ich dir überein, das finde ich den guten Ansatz. Und wenn ich an der Stelle schon zu einem Neumandanten sage, und übrigens für 15 € zusätzlich im Monat, können wir einen Teil davon mit dir bearbeiten, dir da schon die Grundlagen schaffen. Also das auch gleich mit auszuweisen, zu sagen, wir machen nicht einfach Buchführung für 150, sondern wir machen Buchführung für 175 und 25 sind dafür da, dass wir deinen Erfolgsbaustein legen für dich.
Ja, aber ich glaube, das ist ein guter Weg, um es jetzt mal flapsig auszudrücken, um da endlich mal den Fuß in die Tür zu kriegen für die Beratung an der Stelle. Ja, ich habe natürlich auch so ein bisschen noch honorarmäßig, da ist sie sehr, sehr sparsam, das stimmt, das ist mir auch aufgefallen. Also das Honorarkapitel ist wirklich ganz, ganz klein. Ja, das Übliche, wir müssen Pakete binden und so weiter, aber da ist wirklich nichts Konkretes drin. Das ist natürlich das, was die Kanzlei nachher beim Skalieren auch nach oben bringt. Das ist wahrscheinlich ihr Geheimnis. Ist, was sie nicht verraten möchte, ist okay. Was ich nochmal schick fand, auch die Benennung der Pakete, die sie da teilweise hatte.
Ja, die habe ich mir auch aufgeschrieben.
Ja? Ah, okay, bin gespannt, was du dir aufgeschrieben hast. Ja. Ich hatte dieses Mal anders zu denken. In der Regel haben wir irgendwie dieses klein, mittel, groß, wie immer man es dann schick benennt, was sie auch sehr schön tut. Was sie aber einmal macht, das du auch schon mal irgendwann besprochen hattest, ist bei mir irgendwie wieder aus dem Kopf gekommen, wirklich nach der Zielperson oder wie man heute modern sagt, nach der Persona des im Marketing die Pakete zu benennen. Ja. Also wirklich zu sagen, wenn ich mich spezialisiert habe, brauche ich nicht mehr klein, mittel, groß sagen, dann sage ich, du bist ein Freelancer. Das ist das Paket für Freelancer, das ist das Paket für Existenzgründer und das ist das Paket für den gesettelten irgendwas Architekt. Ja. Also die Person direkt auch wirklich im Titel der Leistung anzusprechen. Das fand ich nochmal spannend.
Mhm. Nee, und ich habe mir zwei andere aufgeschrieben. Kann man auch tatsächlich, das sind Beispiele aus zwei Kanzleien, auch nachgucken kann. Das eine ist Support Me, Guide Me, Grow Me. Das ist wunderschön. Also Support Me im Sinne von, das ist die Basisunterstützung. Guide Me, führe mich in die leuchtende Zukunft und Grow Me eben, entwickle mich. Und das Pendant dazu, das macht eine andere Kanzlei, ist eigentlich das Gleiche, nur ein bisschen anders formuliert, finde ich aber auch sehr schön. Survive, überleben, adapt, anpassen und evolve, entwickeln. Super bildhaft auch, da entsteht bei mir gleich im Kopf als Mandant, wo sortiere ich mich ein, wo will ich hin?
Ja, das hat mir gut gefallen. Wo will ich hin? Das finde ich auch, das hat mir auch sehr gut gefallen. Also ja, da sind noch viele schöne andere Arbeitshilfen. Diese 5 Whys, das ist ja meins auch immer, wirklich 5-mal warum zu fragen, ehe man zur endgültigen Antwort so kommt, nochmal tiefer zu gucken, warum ist das so und warum ist das so und warum ist das vielleicht auch so. Und also da hat sie viele schöne kleine Tools, die man immer mal wieder anwenden kann. Das finde ich echt klasse an der Stelle.
Genau. Und beim, also eins war auch ein guter Verkaufstipp, also ein Gesprächstipp, sagen wir es mal so. Wir haben ja hier bei uns auch schon immer mal, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, diese Aikido-Technik. Wenn ich mit dem Mandanten insbesondere im Honorargespräch bin, immer Verständnis zeigen für die Situation des Mandanten. Und da hat er auch schreibt sie auch, wenn es die Situation mal gibt, wir besprechen jetzt, warum der Mandant sinnvollerweise mit uns, sagen wir mal, Liquiditätsplanung machen soll. Und er sagt, ach nein, ich weiß nicht so recht, soll ich wirklich und ist zögerlich oder hat Einwände, dann nennt sie das die Feel-Felt-Found-Behandlung, also fühlen, gefühlt, gefunden. Und das heißt einfach, und das ist total logisch, in drei Schritten das Gespräch führen, nämlich zuerst sagen, Verständnis zeigen, ich verstehe, wie du dich gerade fühlst, viel. Dann das zweite ist, viele unserer Mandanten haben sich in dieser Situation auch so gefühlt. Also sagen, du bist nicht alleine mit deinem Gefühl. Und das Dritte ist dann eben das Gefunden. Und wir haben dann in der Zusammenarbeit herausgefunden, dass es ganz anders ist oder dass es viel bessere Effekte gab, dass es genau den Nutzen gebracht hat. Also super schöner Dreiklang, sage ich mal, für eine Einwandsbehandlung. Das habe ich mir so als Ding mitgenommen, wenn ich mal wieder in der Kommunikationstechnik mit Kanzleien arbeite, dass man das sehr schön auch trainieren kann.
Ja, und da holst du ja auch mit diesem Tipp wirklich den Mensch so als Herdentier fantastisch ab. Das, wo du sagst, der Mensch entscheidet sich gerne das, was andere auch genommen haben. Und nicht nur bei Harry und Sally, sondern grundsätzlich ist es so, dass Menschen meinen immer, sie sind super individuell, aber wenn man genau hinguckt, trifft die Mehrheit der Menschen irgendwie immer die gleichen Entscheidungen wie alle anderen. Also insofern, das macht sie wirklich klasse, muss ich wirklich sagen. Genau. Ja, was ich im Buch ein bisschen vermisst habe, deswegen hat es mir manchmal ein bisschen, ist mir ein bisschen schwer gefallen, ich lasse mich ganz gerne inspirieren von Büchern. Inspiration finde ich jetzt nicht, es ist wirklich ein Arbeitsbuch. Wenn man sich dann aber darauf einlässt, dass es eben kein Inspirationsbuch ist, sondern ein Arbeitsbuch, dann ist es großartig. Das muss ich sagen, das ist so die letzte Erkenntnis, die ich dann hatte, weil ich habe so ein bisschen Humor vermisst oder so, aber es ist wirklich ein reines Arbeitsbuch.
Ja. Ich habe mir noch zwei, drei Kleinigkeiten aufgeschrieben, weil wir haben ja unsere Fragen im Vorfeld. Also die eine war ja, was hat dich zum Lachen gebracht? Ich habe nur an einer Stelle wirklich gelacht. Und das war, als sie sagte, pass auf, dass du keine Peter-Clients bekommst. Und Peter steht für Pain in the Ass. Also diese typischen, also gerade bei der Mandatsannahme bereits checken, ist der zahlungsbereit, ist der beratungswillig und. Und da gibt es ein paar Beispiele und Fragen tatsächlich, wie man das macht. Aber da habe ich dann gelacht. Hattest du auch einen Lachmoment zumindest?
Wenig. Ich habe wirklich geschmunzelt, als ich gelesen habe, ja genau, so muss Kanzleientwicklung laufen. Äußerst wunderbar. Ja. Das war aber jetzt mehr kein Lachen, sondern wirklich so ein, oh ja, wie schön. Ja, genau. Dann hat mich aber schnell die Wirklichkeit eingeholt. Und das, muss ich sagen, ist noch ein Kritikpunkt von meiner Seite an der Stelle. Ja. Sie sagt, der Kanzleinhaber braucht 8 Stunden Zeit die Woche. Und das schreibe ich voll, wenn er das in 3 Jahren schaffen will. Was sie aus meiner Sicht in ihrer Berechnung komplett außen vor lässt, ist die Zeit, die auch die Mitarbeiter brauchen. Also die Zeit, das auch wirklich alles umzusetzen. Also alleine die Personalentwicklung, die wichtig ist, da macht sie überhaupt keine Rechnung auf. Was ich ein bisschen unlogisch finde eigentlich, weil sie sonst ja sehr genau und sehr ressourcenorientiert das Buch schreibt. Ja. Diese Zeit taucht in der ganzen Geschichte nicht auf. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man diese Zeit nicht mit einrechnet, entweder ist es dann wirklich so, der Chef macht alles allein und die Mitarbeiter haben gefälligst das zu machen, was er machen will. Das kommt, scheint an manchen Stellen auch so ein bisschen durch. Also beim Prozessmanagement zum Beispiel. Der Chef setzt sich hin und sagt, wie er es haben will. Und dann erzählt das seinen Mitarbeitern. Okay, wenn ich mir da 8 Stunden Zeit die Woche nehme, dann kriege ich das auch hin. Die Frage ist, würde das funktionieren? Und jetzt zwar nicht nur, wird es in Deutschland funktionieren, grundsätzlich anders als in England, sondern wird das auch mit den neuen Arbeitsweisen und mit den neuen Mitarbeitern funktionieren, die wir haben werden und die wir ja auch haben wollen? Da bin ich sehr, sehr skeptisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Das hat mir so ein bisschen gefehlt an der Stelle,
diese Ehrlichkeit. Ich glaube auch, ging mir auch so beim Lesen, also der Mitarbeiter kommt nicht wirklich als Mitarbeiter vor. So wie du am Anfang ja gesagt hast, das liegt wohl wirklich an dieser Arbeitereinstellung im englischsprachigen Raum, dass die gar nicht so gesehen werden, als wir entwickeln sie zu gleichberechtigten, was auch immer das dann heißt, Partnern.
Ja, ich glaube, dass das in England traditionell so ist. Aber wenn du mal an London denkst, letzten November, als wir die Eliza Philby gehört haben, diese Generationsexpertin, ja, das wird sich auch in England ändern. Also insofern, da müsste man noch mal ein bisschen nachkarten an der Stelle, glaube ich.
Klar, genau. Genau. Zum Abschluss, also eine Geschichte, die mag ich hier wiedergeben, die hat mich wirklich amüsiert und die ist so schön bildhaft. Gerade weil ja das Buch sich an Einzelkanzleien richtet und sie schreibt dann, okay, wenn du jetzt Leser einer Partnerkanzlei bist, dann habe ich nur eine Bitte. Du musst sicherstellen, dass ihr als Partner an einem Strang zieht, weil stell dir Folgendes vor, 3 Admirale auf einem Schiff und die Route lautete die letzten Jahrzehnte immer, wir segeln nach Griechenland, zu den griechischen Inseln. So. Mhm. Und jetzt kommt einer der Partner und das wärst jetzt an der Stelle ja du, weil du hast das Buch gelesen und sagt, boah, wir müssen unbedingt in die Karibik, da ist nämlich auch, das ist viel schöner, das ist klasse. Mhm. So, wenn jetzt die anderen zwei denken, was soll ich bitte in der Karibik und nicht sich darauf einlassen, dann dümpelt ihr irgendwo im Mittelmeer herum.
Das ja, ich schätze, ihr landet irgendwie in Spanien. Also das von England aus, würde man dann eben in Spanien landen. Und den Sprung bei den großen Teichen, ja, das ist eine super Geschichte für Kanzleien, weil daran hängt es ja wirklich an vielen Stellen, dass in Partnerkanzleien an der Stelle tatsächlich ganz viel so Kompromisse, ich will jetzt nicht sagen faule Kompromisse, aber wirklich Kompromisse geschlossen werden oder gewartet wird auf irgendetwas, was dann sowieso nicht passiert. Und das hemmt wirklich. Insofern ist dieses rein stringente dieses Vorgehen, was sie da hat, ist eben wirklich für einen gut geeignet. Zu zweit ist das nochmal eine ganz andere Nummer.
Also insofern unsere abschließende Empfehlung, du hast es ja auch schon von dir aus gesagt, ja, lesen unter dieser Voraussetzung, dass man wirklich auch stringent an diesen Themen arbeitet. Das gibt einen guten Leitfaden dafür ab, insbesondere mit dem Workbook. Und insofern können wir sagen, ja, tut's das, macht's das oder fragt uns, wie es geht.
Also mein Tipp an der Stelle noch, weil ich das ist immer die Frage, die in Kanzleientwicklung als allererste kommt, mit kommt immer, ja, ich habe irgendwie 25 Baustellen in der Kanzlei, wo soll ich denn anfangen? Ja. Und die Leute sind immer sehr enttäuscht, wenn ich sage, es ist völlig egal, wo du anfängst, fang an. Und das, ganz ehrlich, wenn ihr anfangen wollt, liebe Steuerberater, nehmt das Buch, fangt bei 1 an und hört bei 19 auf.
Ja, genau. Nicht die Reihenfolge hinterfragen. Einfach
nicht hinterfragen, fangt an. Das ist der Tipp an der Stelle zu dem Buch.
Sehr gut. Wunderbar. Wunderbar. Cordula, ich sag mal wieder danke. Ich freue mich schon aufs nächste Buch, welches auch immer es sein wird.
Alles klar. Bis dahin. Ciao.
Bis dann. Ciao.